Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Heute mit einer besonderen Episode. Ein Gespräch mit dem großartigen Holger Bröhr, Mr. Cut the Bullshit, Sales-Legende. Über das Leben, über das Aufwachsen damals und heute. Über die Hoffnungslosigkeit vieler Business People. Über Selbstbestimmung, Verantwortung und den Sinn des Lebens. Lass dich überraschen. Großartiges Gespräch. Und jetzt geht's los. Also heute bei mir zu Gast was ganz Besonderes, der großartige Holger Bröhr, Mr. Cut the Bullshit, Herzblut, Sales Guy und herzlich willkommen. Vielleicht sagst du ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir selber für die, die dich wieder erwarten, doch nicht kennen sollten.
Ja, da erstmal, wie man hier in den USA sagt, mein Lieber, ich bin ganz beschämt, dass du mich einlädst, ja, weil Mr. Combat Weste am Morgen, ja, sehr, das war auch der Trigger, warum wir jetzt übrigens auf dem guten Wege sind, Freundschaft zu schließen. Also Mr. Combat, Mr. Dr. Alexander Madaus, herzlichen Dank. Thanks for having me, sagen wir ja hier in den USA. Ja, das ist schon der erste zarte Hinweis, dass es bei euch abends ist und bei mir ist es frühmorgens. Ja. Meine Hobbys sind Lesen, Reiten, Schwimmen. So hat man immer bei den Montagsmalern begonnen. Kannst du dich an die Sendung noch erinnern?
Boah, ich habe das, glaube ich, einmal mit angucken müssen, als meine Eltern das gesehen haben. Und ich fand das so schrecklich. Heute sagt man cringe dazu, ne?
Heute sagt man, aber es war tatsächlich eine Sendung von Frank Elstner, die in den 70er Jahren montags tatsächlich Menschen vor den Fernseher geholt hat. Also wir hatten, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, erste, zweite, dritte Programm mit einer Dachantenne. Wenn es geregnet hat, musste immer jemand aufs Dach und die neu ausrichten. Und da war früher nannte man das Straßenfeger. Mhm. Das waren also Sendungen wie Dalli Dalli, Der große Preis, Wim Tölke und auch Frank Elstner, der ja da kurz danach mit Wetten, dass in die Geschichte einging, Montagsmaler. Und da stellteten sich die Menschen immer so vor und das war ganz, ganz kurios. Also jeder sagte, ja, meine Hobbys sind Lesen, Reiten, Schwimmen, Fahrradfahren. Okay, weil du mich gebeten hast, der Höflichkeit halber mich vorzustellen, mein Name ist Holger Bröhr und gestern sagte jemand zu mir, Mr. Sales Cowboy, Cut the Bullshit. Also ich liebe Kommunikation und mit der Kommunikation mache ich mir seit 56 Jahren nicht die Hände schmutzig, aber dafür das Herz voll.
Ja, das ist mal ein Intro.
Bitteschön.
Ich bin gerade so ein bisschen reminiszent und bin gerade mal wieder froh, ja, dass ich, wie du ja auch, wir sind ja fast der gleiche Jahrgang, in einer Zeit ohne Social Media, ohne Privatfernsehen und den ganzen Bullshit aufgewachsen bin. Da gab es halt nichts bis 17 Uhr. Dann ging irgendwann im dritten so ein bisschen was los. Jetzt zur Zeit wäre da Ferienfernsehen gewesen. Da gab es dann nachmittags irgendwie mal was von Jerry Lewis oder so. Das habe ich immer ganz gern gemacht. Und ansonsten waren wir tatsächlich gezwungen, miteinander zu reden und zu spielen und Sachen zu machen. Das war ganz furchtbar. Deswegen waren wir morgens weg und abends wieder da, dreckig und verkratzt und happy und haben gut geschlafen und haben gut gegessen. Und dann war die Mutter auch happy, ja, und es gab keine Playstation. Und ich bin sehr froh, dass ich in dieser Zeit groß geworden bin, weil ich glaube, das ist heutzutage echt ein ziemlicher Horror, von all diesem Mist überflutet zu werden. Und du musst ja irgendwie auch schon fast mit dabei sein, als Kind, als Jugendlicher spätestens, weil sonst verstehst du ja gar nicht mehr, wovon alle sprechen. Und du bist, glaube ich, auch nicht Teil der Gruppe dann. Ich glaube, es ist, ich behaupte jetzt einfach mal, es ist heute härter, als es für uns damals war.
Ich will es unbedingt kommentieren. Ich überlege nur gerade den richtigen Hebel. Mein Vater ist ja früh verstorben, da haben wir beide uns mal drüber unterhalten. Ja. Und dann hatte meine Mutter das harte Los, das muss man so sagen, in den 70ern, in den frühen 80ern, alleinerziehende Mutter, zwei Kinder. Und was ganz, ganz schön war, ich habe, wenn ich so ein bisschen als Kind da noch gespielt habe, ja, also um das zu verstärken, was du sagst, man hat ja draußen gespielt, ja, dann bin ich auch oft, sag mal, an den Kleiderschrank von meiner Mutter gegangen, habe so geguckt, Mensch, was hat die da drin? Kann man irgendwas gebrauchen? Also ich bin sozusagen da in ihre Privatsphäre eingedrungen. Was ganz lustig war, sie hatte dort Klamotten und Schuhe. Die war zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Sachen angeguckt, waren die schon wieder, wie würde man heute sagen, out. Ja, also waren nicht mehr in. Und jetzt kommt der Twist. Fast forward. Sie hat die Sachen immer behalten. Ja, fast forward. Waren diese Plateauschuhe, die sie hatte, plötzlich dann doch wieder in? Ja. Worauf ich hinaus will, ist, ja, früher, für meine ganz, ganz höchstpersönliche Erfahrung und Wahrnehmung im Verhältnis zu jetzt, war das besser alles. Das war echt besser. Also, ich habe mir ein zweites Arschloch gefreut, als ich mit 15 eine Mofa bekommen habe. Eine scheiß fucking Mofa, wo man noch mit Zweitaktgemisch arbeiten muss und ohne Helm rumfahren durfte. Das war für mich der absolute Inbegriff von Freiheit. Und richtig, wir hatten keine PlayStation. Wir hatten eigentlich nichts. Wir hatten damals in alte Socken Tennisbälle gepackt und haben da so eine Schleuder draus gemacht und haben andere Leute damit geärgert, die nicht zu unserem Freundeskreis gehörten. Also natürlich sind wir draußen, bis es dunkel wurde und länger, haben wir uns ausgetobt, ja, haben gut gegessen, gut geschlafen. Das im Verhältnis zu heute, und das können wir beide ja sagen, wir können es ja tatsächlich faktisch vergleichen, das war besser. Das war besser. Und wenn ich den Druck, ich habe ja einen Sohn, wie du weißt, wenn ich den Druck sehe, der von außen, der gesellschaftlich kommt, der von Social Media kommt, der wirklich ganz viele Dinge abgeschnitten hat, wirklich abgeschnitten hat bei den Jungs und Mädchen da draußen. Dann sage ich, hoffentlich ist es so wie bei meiner Mutter, dass in 10 Jahren Fast Forward unsere Ideen wieder modern werden.
Ja, das ist, als du gerade auch so in Richtung von deinem Sohn gesprochen hast, wir mussten nicht so viele Dinge sein, wie die heute, glaube ich, sein müssen, ne? Weil heute machst du Instagram auf und Instagram sagt dir, wie du zu sein hast und was du zu tun hast und wie du dich zu benehmen hast. Und ja, bei uns gab es auch so die Grüppchen, oh, ich weiß noch, als ich in der Oberstufe war, da fing das so an, da gab es dann die Popper und auch so
Die
die
Popper-Punker
zwei
und
Quotenpunker, ja, und auch die ersten Ökos. Und das war
ja.
aber irgendwie, da war, also ein wirklicher Gruppenzwang war da noch nicht. Und heute denke ich mir, wow, du guckst auf irgend so einen Kanal und dann kriegst du gezeigt, einfach, was für dich gilt. Und wenn du nicht in so eine Schablone passt, dann hast du Pech gehabt, dann bist du ein Outsider. Ich glaube, das ist ziemlich hart.
Das muss ziemlich hart sein. Das ist ein wunderbares Stichwort, was du aufgreifst, aber beziehungsweise was du sagst, dass du sagst, wir mussten niemand sein. Mussten wir auch nicht. Also ich kann mich sehr wohl daran erinnern, die einzige Hausaufgabe, die ich hatte, war, mich selbst zu finden. Also wer möchte ich denn aus mich selbst heraus denn mal sein oder werden? Und wir hatten so Fragen, na, was willst du denn mal für einen Job haben? Oder sollen wir einen Bausparvertrag abschließen oder so? Ja, oder wie sieht denn das mit deiner Ausbildung aus oder so? Aber eventuell Jobfragen und eventuell auch mal in weiter Ferne, oh, wenn ich mal ein Auto habe. Und du hast völlig recht, also nochmal, der Druck, der von außen, ja, diese Schablonen, dieses, das musst du essen, diese Sportart musst du machen, so muss deine Freundin aussehen, diese Tasche muss sie tragen, muss absoluter Wahnsinn. Wirklich absoluter Wahnsinn.
Ja, da muss man sich
Absoluter Wahnsinn.
eigentlich nicht
Nein.
drüber wundern, dass sich junge Menschen immer mehr isolieren, ne? Weil ich glaube, dieser ständige Zwang, der muss sich doch quasi verrückt machen. Also die Jugendpsychiater merken ja, dass da sehr viel vorgeht.
Naja,
Depressionsraten steigen an und
klar, aber wissen die das denn? Es gibt ja in der Medizin dieses, woher soll es wissen, dass es doof ist? Weißt du, was ich
ja.
meine? Also, woher? Wir können das ja vergleichen und mir macht das streckenweise, ich merke das auch gerade in unserem Gespräch, natürlich wunderbarer Real Talk, der aber natürlich auch eine Tiefe hat. Wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist das ja nicht, glaube ich, ohne abwarten zu müssen, war es früher an der Stelle tatsächlich besser. So, und wenn man drüber nachdenkt, macht mir das zu schaffen. Aber wenn ich keinen Vergleich habe, weißt du, ich denke manchmal, wenn du ein bisschen blöder wärst, ne, ist das Leben doch auch gar nicht so schlecht. Weißt du, was ich meine?
Das steht ja schon in der Bibel, ne? Selig sind die geistig Armen. Also da ist sicherlich viel dran. Und natürlich, wenn du den Kontrast nicht hast, dann kannst du bestimmte Dinge nicht sehen. Ich denke aber, es ist ja Aufgabe unserer Generation und auch der Generation danach, die ja für die jetzt existierenden Jugendlichen sozusagen verantwortlich ist, also für deren Existenz. Ich glaube, wir hätten alle ein bisschen mehr tun müssen, damit die einfach besser verstehen und damit die auch mit dieser sich so schnell verändernden Welt möglicherweise besser klarkommen. Ich glaube, es wäre unsere Aufgabe gewesen, diesen Kontrast besser herauszuheben und zu sagen, hey, nicht im Sinne von, früher war alles besser, sondern, hey, guck mal, das wäre auch möglich. Und auch mehr so diese Stabilität zu geben, lass dich von dem Mist halt nicht beeindrucken. Du musst nicht so sein. Und das ist immer ziemlich wohlfeil, wenn es ab und zu mal, ne? Aber
ich glaube, ich funktioniere nicht. Ich falle dir mal ganz bewusst ins Wort, um eine Dramatik da reinzubringen. Ja, glaube ich, funktioniert nicht. Ich schau mal, wenn du bist ja wunderbar ausgebildeter Mediziner mit wunderbaren therapeutischen Wurzeln. Meine Kunden haben genau dieses Problem. Das sind Menschen zwischen 35 und 55. Ja, hohe Positionen, wachen irgendwie morgens auf und denken irgendwie, ist mein Leben kacke. Ja. Und dann stellen wir natürlich als erstes fest, naja, die sind völlig disconnected from the world, from themselves. Okay. Und jetzt kommt aber auch ein Teil der bitteren Wahrheit. Wenn ich denen dann sage, na ja, dann schau doch mal und hätte, könnte, würde, und jetzt machen wir mal ein bisschen Hausaufgaben, machen wir ein bisschen Self-Love und machen ein bisschen Arbeit. Der Schmerz zu sehen oder zu akzeptieren, wo die gerade stehen oder die kleine Rolle rückwärts zu machen und Hausaufgaben und aufarbeiten, das wollen viele natürlich nicht. Also suchen die im täglichen Leben nach immer noch the next shot in the arm. Ja, also was ist das Nächste, was mich weiterhin betäubt und beruhigt? Wohlwissentlich schlaue Leute. Dann ist bei Frauen die Birkin Bag, dann ist es hier ein Schmuckstück, dann ist es bei Männern hier eine Karre, hier eine Uhr. Bloß nicht hinsehen, bloß nicht fucking hinsehen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, naja, unsere Aufgabe ist es, denen zu sagen, hey, es geht auch anders. Also ich sehe das bei meinem Sohn und ich nehme bewusst keine fremden Dritten. Ich sehe das bei meinem Sohn. Meinen Sohn habe ich nach bestem Wissen und Gewissen alle Welten gezeigt. Alle werden wohlwissentlich, hey, hier geht's um Liebe, hier geht's um Treue, hier geht's um Werte, hier geht's um Loyalität und bitte jeden Tag weinen, das macht die Seele sauber und lass uns niemals einschlafen, ohne dass wir uns gute Nacht gesagt haben oder nicht mit dunklen Wolken ins Bett geht. Alles gemacht. Aber wie viel Zeit habe ich dafür? Zwischen 5 und 15? Na, sagen wir mal vielleicht give or take 13 Jahre. Den Rest seines Lebens, bin ich zusammengefasst nur noch ein Jahr mit ihm zusammen. Also Statistik weiß, wenn Kinder mit 18 give or take das Haus verlassen, bin ich von 18, bis ich fertig bin und er fertig ist, bin ich zusammengefasst, sehe ich ihn vielleicht noch mal 365 Mal als Besuch und, und. Die Zeit davor ist echt knapp. Mhm. Und ich habe wirklich mein Bestes gegeben, wirklich. Mhm. Also sicher habe ich ihm Wurzeln gegeben, aber ich mach's kurz. Ich glaube auch an das Lied von Cat Stevens, Father and Son. Und dieses Father and Son gilt dann für alle Dialoge, die man führt mit verlorenen kleinen Schäfchen da draußen. Aber viel kannst du nicht machen. Die müssen es selbst machen.
Naja, also ich bin ja schon bei dir. Bloß es ist ja das, was wir alle von unseren Eltern mitnehmen, kommt ja aus der Beobachtung überwiegend, nicht aus dem, was wir hören. Sondern also entwicklungspsychologisch ist es so, bis ungefähr zum Ende des 7. Lebensjahres ist das ein ungefilterter Download von allen Daten aus der Umgebung, die wir machen. Und das, was wir an Verhaltensweisen sehen, überwiegt bei weitem das, was man uns sagt. Also das ist sicherlich ein Part da drin. Und ich kenne ja nun auch Familien, ich sage einfach mal ganz platt, wo das exzellent funktioniert hat, weil die Kinder von klein auf in dieser Umgebung gespürt haben, wie das Ganze funktioniert, wie man sich richtig miteinander verhält, wie man richtig miteinander kommuniziert, was Respekt bedeutet, was auch Genauigkeit und all diese Qualitäten bedeutet, weil sie es die ganze Zeit gesehen haben, weil alle sich so verhalten haben. Und der Dialog, der kommt dann vielleicht noch on top dazu, einfach um mal zu erklären, okay, warum machen wir das überhaupt? Und ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft mittlerweile so ein Missverständnis, dass wir glauben, wir könnten alles durch Reden tun. Und wie wir uns verhalten, spielt nicht die große Rolle. Und damit meine ich jetzt nicht dich persönlich, sondern so ganz generell kommt mir das vor, es wird gelabert und es wird gelabert und es wird gelabert. Das ist ja was, was du auch beklagst, das weiß ich, weil alle Welt nur redet und nichts macht und alle sind super und alle haben tolle Ideen und alle kennen alle Zitate und haben alle Bücher gelesen. Und dann guckst du, was sind denn deine Ergebnisse? Was machst du denn damit? Ja, und dann merkst
Das
du.
ist, Alex, das ist die geilste Überleitung, weil ich wollte natürlich auch für unsere Hörer jetzt den Twist. Ich wollte nicht nur über meine Familie und meinen Sohn und über unsere Behinderung reden, sondern wie sieht es denn aktuell aus?
Ja,
Und
genau.
du hast so absolut völlig fucking recht. Alle guten Eigenschaften, die ich bei meinem Sohn sehe, letzter Satz dazu, die habe ich ihm vorgelebt. Die habe ich ihm vorgelebt. Was ich bin, jeden Tag stehe ich auf, mache mein Bett. Ich mache mein Auto sauber. Er sieht, wie ich kommuniziere. Er sieht, wie ich Freundschaften pflege, halte, repariere. Er sieht den Umgang, wie ich mit Geld umgehe. Ja, das sieht er. Und nicht umsonst findet er viele, viele Dinge, die ich mache, wunderbar, hängt sich natürlich hinter. Nicht, weil ich es ihm erklärt habe. Ich bin nicht früh morgens aufgestanden und habe gesagt, hey, du musst jetzt Porsche geil finden. Sondern klar vorgemacht, weißt du. Und heute, ich heiße nicht umsonst Mr. Cut the Bullshit, sondern ich hasse das. Ich hasse das, dass die Leute immer überlegen, ja, warum sie etwas tun müssen. Wir müssen jetzt unseren Purpose finden und einen Arbeitskreis bilden und 23 Mal, weißt du was, was mich interessiert? Ja, Junge, wie holst du morgens einen Deal? Wie machst du das denn? Wie sprichst du mit deiner Frau? Wie sprichst du mit deinem, wie machst du das denn? Mach's doch mal vor. Also es ist Mitte August und ich habe in meinem Unternehmen in einer Woche jetzt den größten Umsatz eingefahren. Ich alleine mehr als mein ganzes Team. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil ich ein geiler Typ bin, weil mir das Spaß macht. Aber zweitens auch, weil ich es vormache. Weil ich es vormache. Du kannst dich nicht als Führer, als Leader, you name it, ja, kannst dich doch nicht hinstellen und kannst sagen, sie haben jetzt das zu tun, sie müssen jetzt durch diesen Kreis springen und sie müssen nachts, wenn ich sie anrufe, ihre Selling-Story runterbeten. Und dann sagt er, ja, okay. Und nach einer Woche sagt er, naja, aber der macht ja auch nichts. Der macht ja auch. Und du kommst ja aus einer extrem sportlichen Historie, beziehungsweise bist ja für mich immer noch mal, entschuldige, Mr. Dr. Combat Weste, ja. Und wenn wir über Militär reden oder Disziplin, also die Vorgesetzten haben alle das gemacht, was sie jetzt von anderen erwarten. So, wenn du dir heute mal in der Wirtschaft oder Politik Leute anguckst, natürlich verlieren die Menschen Vertrauen, wenn sie sagen, da ist eine dicke Frau, die fährt auf meine Kosten Auto und die hat keinen Schulabschluss. Da sagt doch jeder, ja, aber wieso soll ich denn jetzt das machen, was sie selbst nicht macht? That's simple. Und dem Job das Gleiche. Wieso ja, sagt ein Vorgesetzter zu mir, sie müssen Umsatz holen, sie müssen dies machen, sie müssen das machen? Da bleibe ich doch lieber im Homeoffice und bewerbe mich gerade mal woanders.
Damit hast du mir den Ball ja sozusagen auf den Fuß gespielt. Da sind wir ja ganz genau in meinem Angebot sozusagen drin, in meiner Angebotsstruktur. Und das ist genau das, was mich echt auch immer wieder richtig anpisst auf gut Deutsch. Ich höre seit Jahren jetzt andauernd diesen Satz praktisch so oder ganz ähnlich. Ja, meine Mitarbeiter, die zeigen keine Initiative und die könnten sich auch mal mehr engagieren und könnten auch mal Probleme selber lösen und die müssen doch auch mal sehen, wo was zu tun ist und dann einfach mal anpacken. Und wer sagt sowas zu mir? Irgend so ein Fat Guy, der nicht mal kontrollieren kann, was er in seinem Mund steckt. Das ist jetzt wirklich nicht das Beispiel für Disziplin, ja? Und der aber von anderen selbstverständlich erwartet, dass die jeden Tag hochmotiviert Vollgas geben. Und wenn ich sage, okay, wie wär's denn, wenn du einfach mal täglich eine kleine Sporteinheit in der Früh einbaust? Oh nee, das ist nichts für mich. Okay, Okay, worüber reden wir dann hier eigentlich? Also, woher soll das Ganze dann kommen? Und dann wollen Sie eine tolle Unternehmenskultur angeblich haben mit motivierten A-Playern und die performen alle nicht und dann muss ich die rausschmeißen. Und ich sage immer nur, wer will das eigentlich beurteilen? Wer ist denn der Gradmesser für Disziplin, Performance und Motivation und für gerade um die Dinge zu tun, die eben nicht so angenehm sind, was 85% der Dinge nun mal sind, die wir jeden Tag tun müssen, um irgendwo hinzukommen? Wer genau redet gerade darüber?
Selbst ausgedachte AGBs, selbst ausgedachte Culture, Corporate-Ideen, an denen dann Leute, die nicht mal pro Tag dreimal einen Hörer annehmen, ja, praktisch ein Konstrukt oder ein Gerüst irgendwie sich ausdenken und andere neue Menschen daran messen. Und daran, klar, versagen wir daran. Aber das ist so wunderbar, dieser Twist, dass wir wissen, ja, Kinder gucken alles ab. Egal, was du sagst, haben die sowieso vergessen. Also auch Vorträge oder das, was wir sagen, der Großteil ist vergessen. Ja, wir vergessen nach 30 Minuten, nach 15 Minuten, nach 3 Tagen ist der ganze Scheiß. Aber so wie wir die Menschen haben fühlen lassen, oder wenn er zum Beispiel bei uns sieht, naja, der Bruder mag kein Arschloch sein, aber weißt du was, der hat in einer Woche 10% unseres Umsatzes alleine gemacht. Das bleibt ja hängen. Es bleibt ja nicht die Tonspur hängen, sondern es bleibt ja hängen, was habe ich da wirklich gemacht? Und das ist fürs Management, fürs wahre Leben oder auch für Beziehungen. Ja? Guck mal, Mann-Frau-Beziehungen funktionieren ja genauso. Du weißt ja, wie dass Frauen zu Recht uns an unseren Taten, viel mehr an unseren Taten messen, an unseren Worten, viel mehr. Ja, Schatz, mache ich nie wieder, mache ich nie wieder. Und dann wird gekämpft mit Blumenstrauß und Sträußchen und hier ein Restaurant und hier ein Billigshampoos. Und dann knickt die Frau an und sagt, okay. Und dann macht er ja wieder die gleiche Scheiße. Und versucht sich das zweite Mal, so doof sind ja Männer, wieder rauszureden, ja, bis die Frau dann sagt, nee, ich messe dich tatsächlich an deinen Taten. Und das machen übrigens Mitarbeiter und das mache ich und das machen wir alle. Wir alle machen das.
Ja, deswegen fand ich es auch so wichtig, dass du gesagt hast, naja, klar mache ich das, weil meine Mitarbeiter, die beobachten mich. Und das ist, glaube ich, etwas, was Führungskräfte, Manager, Unternehmer unglaublich unterschätzen, dass sie alle unter dem Mikroskop liegen die ganze Zeit. Niemand wird so sehr
Alle.
beobachtet wie die, die an der Spitze stehen. Und die prägen das ganze Setting dieser völlig ausgehöhlte Satz, der Fisch stinkt vom Kopf her, ja, der ist nun mal ultimativ wahr. Ja. Und ich liebe diesen Satz, den ich in den USA gelernt habe tatsächlich. Ich kann nicht hören, was du sagst, weil deine Handlungen so laut sprechen.
Genau. Ja, wunderbar. Das heißt, was sagen wir mal unseren Hörern? Das soll ja hier keine zugeschaut und mitgebaut Sendung sein, aber das ist, was wir beide ja, deswegen machen wir auch den Podcast, deswegen haben wir uns ja auch gefunden. Ich hasse wirklich diesen Bullshit. Ich hasse den. Mach doch, sieh doch zu. Hör auf, bunte Bilder zu machen. Gestern hatte ich einen im Call, der hat mir dann gezeigt, was er jetzt als 3 Jahre da auf die Straße gebracht hat und seine Webseite grottenschlecht, seine Selling-Story überhaupt nicht und hat ein halbes Jahr am Logo. Junge, sieh zu, dass du Umsatz machst. Geh raus, verkauf deine Scheiße und wenn es nicht fliegt, ja, dann hast du wenigstens ein Jahr lang gehört, warum es nicht geht. Dann kannst du eine Webseite machen mit Lösungen, die funktionieren. Es ist wirklich that simple. Ich habe das ja nicht erfunden und du ja auch nicht, aber so funktioniert es nun mal.
Ja.
Herrschaft Zeiten.
Also was geben wir unseren Hörern jetzt an der Stelle mit? Guckt mal eure Resultate an. Schaut das Feedback an, was ihr kriegt. Wenn die Leute um euch herum keinen Bock haben zu arbeiten, dann könnt ihr euch mal fragen, ob das möglicherweise an euch liegt. Also ich bin in den USA ja erst so richtig mit dem Thema Coaching und Training in Verbindung gekommen. 2016 war das. Und das rein resultatgetrieben zu betrachten, war das Erste, was ich dort gelernt habe. Und das ist das, was ich bis heute mache und was jeder bei mir lernt. Okay, du sagst, du tust irgendwelche Dinge, du sagst, du machst Stunden am Tag Folgendes, zeig mir deine Resultate. Weil dann sehen wir auch, ob es was bringt oder ob wir es anders machen müssen. Und meistens ist dann da nichts. Dann heißt es, ja, aber ich mach doch, ja, aber du müsstest vielleicht was ändern. Ja, aber das funktioniert doch für mich. Ja. Okay, nochmal. Wie sind deine Resultate? Ja, die sind nicht, wie ich sie haben will. Okay, nochmal. Möchtest du vielleicht was ändern? Also es ist im Prinzip super simpel, nicht wahr? Einfach mal zu gucken, okay, was tue ich denn? Was kommt als Feedback zurück? Wie gehen andere mit mir um? Kommen Leute zu mir? Sprechen die gerne mit mir? Holen die sich Rat bei mir? Und zwar nicht nur im Sinne von, ey, Chef, kannst du nochmal drauf gucken? Sondern wirklich, wo ich merke, okay, die suchen Connection. dann scheine ich offensichtlich ein ganz cooler Typ zu sein, mit dem man gerne spricht. Und funktioniert das in meinen Teams? Haben die Lust wirklich zu leisten? Okay, dann funktioniert das anscheinend, was ich mache. Und wenn es nicht so ist, dann brauche ich möglicherweise jemanden, der mir zeigt, wie das richtig geht. That's it. Und wer Sales nicht richtig versteht, der braucht eben jemanden wie dich, der einmal erklärt, okay, so funktioniert das Ganze. So spielst du das Spiel richtig. Und dann ist es ja auch fein. Und eine kleine Anekdote, wenn du meinen ehemaligen Mentor, langjährigen Mentor, mal richtig in die Raserei treiben wolltest, dann hast du gesagt, ich habe ein cooles Logo. Da ist er komplett ausgerastet.
Ja, oder wenn du mich so weißt, du bringen willst, dann sagst du mir, du, ich habe da ein paar Chancen heute und wenn ich dann frage, okay, wie werthalte ich auf 50%? 50%. Ja, is it that simple? Ja, ich glaube ja. Ich mit einem Ohr und mit einer Hälfte meiner Rübe bin ich, während ich da aufmerksam hinhöre, bei dem Thema, naja, aber trotzdem gibt es draußen so viel Frust, so viel Dinge, die wir nicht beeinflussen können, so viele Angebote, die wir machen, die aber dann doch nicht angenommen werden, aber dann bei TikTok und YouTube dann doch wieder, ne? Also jeder will YouTube-Star werden, ja. Jeder will Influencer werden. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich hoffe, es wird enden wie die Geschichte mit meiner Mutter, ja. Dass sie jetzt alle 10 Jahre nochmal über Nacht einen Erfolg haben wollen, aber dann feststellen, nee, das bringt auch kein Essen auf den Tisch. Weil ein Satz nur dazu zum Thema Influencer und Co. Ich arbeite hier mit ein paar wirklich geilen Agenturen. Und unter vorgehaltener Hand, die nehmen dann so einen Influencer für ein Jahr. Und dann kommt das nächste blonde 19-jährige Mädchen. Und dann kommt der nächste 21-Jährige, der ganz gut aussieht. Die haben ja eine Halbwertszeit. Das ist ja nicht normal. Also das muss doch auch jedem klar sein, dass als Influencer, klar, es gibt welche, die haben eine geile Marke oder die heißen Kardashians und sind Billionaires. Aber das ist ja im 0, das ist ja im Promille-Bereich. Der Großteil, der heute sagt, ich mache mir mal die Haare per YouTube und verkaufe dann den Lockenstab dazu und meine eigene Serie. Nee, der Großteil wird das nicht packen. Also wie kommt denn jetzt Essen auf den Tisch? Und da macht jeder viele Angebote, aber irgendwie wird das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber water, water everywhere, but not a drop to drink. Weißt du, es gibt genug Lösungen und genug Ideen und genug Angebote von dir, von mir, von vielen geilen Leuten da draußen. Aber es gibt auch Widerstände. Es gibt auch echt Leute, die sagen, nee, geh mir weg mit dem Scheiß. Ich mache das so, wie ich das will. Die vielleicht sogar mit offenen Augen ins Verderben rennen.
Also ich persönlich glaube, dass die meisten sich zumindest denken, hau mir ab mit dem Zeug, da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Und wenn ich das jetzt einfach mal aus meiner Laufbahn als Arzt so rekapituliere, da haben wir ja, sagen wir mal, ein ähnliches Setting. Also Menschen haben einen Lebensstil, der nicht gesund ist, das wissen wir alle. Die meisten Menschen leben das heutzutage so, sind einfach übergewichtig, sind zu fett, sind zu faul, bewegen sich nicht, essen schlechte Sachen, schlafen schlecht, saufen zu viel, rauchen, whatever. Jeder weiß, dass es nicht gesund ist und jeder glaubt, er kommt davon. Und ich habe mir wörtlich jahrzehntelang, so wie wir das in der Medizin lernen, in den Mund fusselig geredet und den Leuten gesagt, okay, wenn das, dann das. Und du könntest Folgendes tun. Und dann sagen die, ja, nee, gibt's da keine Pille dafür. Und zwar wörtlich. Also das ist ein Satz, den ich oft gehört habe. Weil auf der einen Seite möchte sich keiner die Arbeit machen, auf der anderen Seite glaubt jeder, er wäre der eine. Er wäre der eine, der davonkommt, oder ist der eine, der eben dann doch seinen Lockenstab in millionenfacher Ausfertigung verkauft. Ja, also ne, für mich ist das anders. Für mich ist das anders. Das ist, glaube ich, so ein menschliches Ding. Ja, muss man sich einfach mal mit auseinandersetzen und sagen, nee, ich bin eben nicht anders.
Und weißt du, das ist auch ein Real-Life-Beispiel, was jeder wunderbar nachvollziehen kann, was du sagst. Und ich glaube ganz fest an an zwei Wahrheiten. Einstein soll ja gesagt haben, ja, also es liegt in der Natur des Menschen, logisch zu denken und unlogisch zu handeln. Ja, und dann habe ich mich bis heute damit beschäftige ich mich ja, wann kommt so eine Verhaltensänderung? Und da habe ich unfassbar viel, bis heute finde ich das ganz spannend. Und man sagt so hinlänglich in einer Nutshell, naja, Verhaltensänderungen passieren, wenn du echt Schmerzen erfährst, also richtig, richtig dolle Schmerzen, das wirst du als Arzt wissen, wenn wirklich jetzt einer kriegt die Diagnose, pass auf, Krebs oder sie sterben oder irgendwas, ja. Dann, und jetzt habe ich eine Statistik dazu gelesen, hier in den USA von einer, was weiß sich Mayo Klinik oder wo der kam. Aber auch das ist, hilft oft nur zu 50%. Also es gibt Leute, die haben wirklich Schmerzen, die gehen wirklich durch den Scheuersack. Aber das heißt noch lange nicht, that's the cure. Zurück in unsere Businesswelt. Also ich kenne so viele Unternehmen, so viele CEOs, so viele Verkäufer, die mit einem Bein wirklich angezerrt sind, die wirtschaftlich, wo der Verkäufer sieht, jeden Tag, ich habe null geschrieben, ich habe null geschrieben und die Karre ist in Gefahr und ich kriege nichts mehr zu essen und die nehmen mir meinen Firmenwagen weg und dann zeigt der Nachbar mit dem Finger auf mich, der Webergrill bleibt kalt und all diese Scheiße. Also mit einem Bein spüren die schon die Schmerzen. Weißt du, was die machen? Die glauben tatsächlich genau das, was du sagst. Der Kelch geht an mir vorbei. Da wird schon ein Kunde anrufen. Da wird schon irgendwas passieren. Und das ist wirklich, also das finde ich richtig traurig. Ich kann immer noch Leute verstehen, weißt du, mein Sohn mit 22, wenn ich den Sachen im Hörer in der Hand, ja, ich muss aber erst Social Media machen. Ich sage, nein, du machst immer am Tag das, was Kohle bringt zuerst. Ja, aber okay. Hat noch ein bisschen Lack of Erfahrung. Aber ein Unternehmensführer, der wohlwissentlich sieht, oder ein Verkäufer, der 3 Jahre auf der Straße ist mit 70%, auch der sagt dir genau das, was du sagst. Nee, das kriegen wir schon wieder hin. Prinzip Hoffnung, Prinzip Next Shot in the Arm, Prinzip weggucken. Und dann sage ich immer, Freunde, ich bin 56. Ich merke mittlerweile Dinge, die habe ich mir mit 20 nicht vorstellen können. Und ich gucke auf maximal noch ein Drittel meines Lebens. 2 Drittel liegen hinter mir. Worauf fucking in the world wartet ihr? Was ist in eurer Rübe da kaputt, ja, dass ihr meint, an mir geht's vorbei? Nee, also du wirst sicher nicht irgendwie einer von the Million. Nein, wirst du nicht. Sieh zu. Es sei denn, vielleicht ist bei dir pathologisch was nicht in Ordnung, dass du sagst, mir ist mein Leben und alles völlig egal. Okay, dann musst du nicht mit mir reden. Aber ansonsten, ey, Freunde, das Leben ist doch so geil. Das macht doch so viel Spaß. Und jemand, der im Vertrieb ist, Alex, die Leute, die du trainierst, ich bin 100% davon überzeugt, die stehen morgens mit sauberen Händen auf und gehen abends mit sauberen Händen ins Bett. Das sind keine, die sind nicht auf dem Bau. Die liegen nicht jeden Tag und müssen Ölwechsel machen oder um 4 Uhr in der Backstube stehen. Die sitzen an einem Hochglanzschreibtisch mit Equipment, das kostet 100.000 Euro und sind nicht mal in der Lage, für ihr eigenes Leben, für ihre eigene Gesundheit mal einen Tag Verantwortung zu übernehmen. Das will mir nicht in die Rübe. Das will mir einfach nicht in die Rübe.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Stück weit Dunning-Kruger, was wir beide da haben, weil ich kann es halt auch nicht begreifen, wenn ich sehe, dass ich absehbar in der Zukunft schwer krank werden und dann auch frühzeitig nach langem Leiden versterben werde, dann werde ich was unternehmen, und zwar jetzt. Und es ist so, unter Ärzten ist es auch nicht anders. Angeblich hat jeder verstanden, dass das Leben kurz ist und dass man nur eins hat. Und wenn du dann merkst, wie sich die Leute verhalten, dann sind wir wieder beim Thema Resultate, dann merkst du einfach, du hast einen Scheiß verstanden. Und offensichtlich denkst du, es geht für immer und du hast noch Reserveleben im Schrank. Das scheint irgendwie so menschlicher Irrsinn zu sein. Aber das Prinzip, was du gerade erwähnt hast, ist ja das gleiche wie in der Medizin. Okay, da ist jemand mit starken Schmerzen. Wir haben ja die Möglichkeit des Painkillers. Und dann muss ich mich um die Ursache nicht kümmern. Ja, Volkskrankheit, Rückenschmerzen. Was machen die Leute? Machen die Rückentraining, werden die stärker, damit sie keine Schmerzen haben? Nein, das machen die nicht, weil es anstrengend, das fühlt sich nicht gut an, das möchte ich nicht. Die gehen einfach alle 4 Wochen zum Orthopäden und lassen sich die Spritze geben, dann sind die Schmerzen weg. Und dann kaufen sie ein ABC-Pflaster und was weiß ich noch alles. So, und das Gleiche machen die Business Guys auch. Die sedieren sich halt mit Netflix, mit Pornos, mit Alkohol, mit Koks, mit Hasch, mit Nutten, mit whatever. Und dann spüre ich den Schmerz natürlich in dem Moment nicht. Und immer wenn er wieder kommt, werde ich sofort reflexhaft die nächste Handlung vollziehen, mir kurz erzählen, ach, das wird schon morgen, ruft einer an, hey, wo ist die nächste Pulle für mich? Das ist doch das Ding, oder?
Ja, das ist es. Und das beginnt schon echt, echt früh. Und jetzt sind wir wieder bei der Scheiß, wenn du willst, Social Media, Digitalisierung. Oder die Leute mit ihrem zusammengeleasten Leben, also zusammengemieteten Leben, ja, dir dann also erzählen, was ist aus, ich sag noch nicht mal harter Arbeit geworden, was ist aus einem normalen Job geworden, aus einer normalen Aufgabe? Ich sag nicht mal harter Job, ja, sondern ich sag, was ist denn jetzt schlimm daran, 5 Tage die Woche mal in ein System zu gehen, wo andere Menschen auch was machen, also ins Büro zu gehen und einfach deinen Job zu machen. Also ich hatte letzten Monat einen Mitarbeiter, Der war 2 Tage da. 2 Tage. Und dann kam der gelbe Schein und dann kam die Kündigung. Also er wollte, dass wir ihn kündigen. Also das ist so wohl so ein System, das kannte ich auch noch nicht. Also wenn man arbeitslos ist, dann muss man sich schnell 2 Tage irgendwo anstellen lassen, kündigen lassen, dann ist man mit dem Arbeitsamt wieder fein. Das ist sowas, bin ich einfach zu doof, das habe ich nicht richtig durchschaut. Ne? Ein junger Mann, der dann aber auch sagte, naja, ist alles so komisch hier bei euch, habt ihr kein System, die für mich Leads generieren und dann das System, das einfach schon mal mit dem Speed-Dialer die Leute anruft und ich muss nur noch ans Telefon gehen. Und da haben wir so gesagt, ich war gar nicht da, ich bin in Los Angeles, da hat mein Standortleiter gesagt, nee, sowas haben wir nicht, wir haben aber dich und wir bezahlen dich dafür, dass du tatsächlich mit anderen Menschen sprichst, die heute Morgen aufgewacht sind und dich noch nicht kannten. Ja, nee, das ist ja alles. Also, wo kommt all sowas her? Weißt du, was ich meine? Und dann verfluche ich tatsächlich die Digitalisierung, wo ungefiltert den Menschen glaubhaft versichert wird, du musst nicht arbeiten, du kannst jetzt mit dem Lastenfahrrad durch die Stadt fahren und wenn du mal Lust hast, setzt du dich ins Homeoffice und wartest, dass jemand anruft. So funktioniert das Leben. Und wer das Haus baut, wer Gas, Wasser, Scheiße macht oder den Müll abholt oder die Krankenschwester, das ist alles nicht auf meinem Schirm, das ist mir alles egal. Ja, ich möchte mich einfach nur am Leben bedienen. Und weil ich dafür nichts tun muss, das kann ich dir erklären, weil andere tun ja auch nichts dafür. Wahnsinn, Wahnsinn. Und nochmal, Alex, ich rede nicht mal von harter Arbeit, ich rede nur davon, mach doch einfach mal einen Job, wenigstens 5 Tage mal oder einen Monat, zieh doch mal was durch.
Das
Herrje.
Ich glaube, da ist auch so ein richtiger Riss in der Gesellschaft entstanden, weil die Leute, die auf dem Bau sind, Gas, Wasser, Scheiße oder im Krankenhaus eben malochen, sei es Pflege, sei es auch Ärzte, die haben, glaube ich, diese Gedanken nicht, sondern das sind halt die, die aus mehr oder weniger privilegierten, vielleicht akademischen, keine Ahnung, Chardonnay-Trinkerhaushalten kommen. Und die einfach gelernt haben, naja, also eigentlich ist es doof, sich irgendwie schmutzig zu machen oder zu schwitzen und letztlich ist doch für alles gesorgt und nimm doch einfach, was sich dir bietet und Regeln gibt es sowieso keine und du musst ja gar nichts, Torben Hendrik, weil du kannst ja alles werden und diese ganze Scheiße und jetzt fällt uns das halt einfach auf die Füße irgendwann, nicht wahr?
Ja,
So.
und die Generation, die genau so groß geworden ist, sitzt ja jetzt auch in vielen Regierungen weltweit und der Mob rebelliert.
Ja.
Der Mob sind ja die Leute, die überhaupt nicht diese Chancen und auch überhaupt nicht diese Wahl haben. Klar haben die in Deutschland die Wahl, die brauchen nicht arbeiten, weil sie ja, ich kann es nicht genau sagen, aber Zahlen sagen ja, wenn ich nicht arbeite und mich einfach nur als jetzt gegen alles stelle, kriege ich ja auch noch genug Geld. Dass die rebellieren und dass das die Mehrheit ist, das muss doch einer normalen Regierung oder Gesellschaft auch mal klar werden. Das sind ja nicht alle nur Torben Hendrik, die aus Porsche, Lambo und Chardonnay-Haushalten kommen, sondern der Großteil ist ja eine ganz andere Gruppe. Und die
Ja,
sind ja auch nicht blöd, wenn du weißt, was ich
nee,
meine.
die sind nicht blöd, aber sie sind nicht so lobbyistisch miteinander verflochten. Und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass so ein kleines Kollektiv jetzt wirklich schon fast hegemonial die Herrschaft an sich reißen konnte. Und die verstehen sehr genau, dass das für uns alle ganz anders ist. Aber es muss sie halt nicht interessieren, weil sie, die müssen gar nichts. Tom Hendrik muss immer noch nicht. Ja, also.
Weißt du, was wir gestern, ich muss dir mal ein Bild zeigen, weil das können jetzt unsere Lieblingshinhörer gar nicht sehen, aber die Generation, die damals, also diese Eltern, die irgendwie so meiner Meinung nach auch irgendwie nicht alle Latten auf dem Zaun haben, da kriege ich heute Nacht von meinem Lieblingsanwalt ein Bild zugespielt und ich muss dir das mal eben zeigen. Kannst du zufällig sehen, wie dieser junge Mann heißt mit Vornamen? Kannst du das sehen?
Ah, nee, das ist leider unscharf, aber du kannst es. Ach so, du
Okay,
möchtest.
also seine Kinder, seine Eltern haben ihn genannt Michael, ja,
Ja.
geschrieben Meikel.
Oh,
Michael.
geil. Klingt eher wie ein Katzenname.
Michael, also Michael, wie der englische Michael, Michael, aber
Ja.
dann geschrieben M-E wie
Klar.
Michael mit L. Hey, no offense, no hard feelings, ja, aber. Ich hatte einer meiner allerersten Freundinnen, nachdem ich die dann 2 Tage am Wochenende bequatscht habe, sind wir zu ihr nach Hause. Und ich war wirklich jung, ich war 18 oder 19, was weiß ich. Ich war nie so ein One-Night-Stand-Typ. Ich glaube, ich war dafür zu verkopft. Die Frauen fanden das immer scheiße, dass ich mit denen reden wollte. Ja? Also das hat nie so richtig geklappt. Aber ich war dann bei dieser jungen Frau zu Hause und ging die Tür auf. Und ich weiß nicht, ob du sowas mal erlebt hast. Die war so ein bisschen eingerichtet, so wie bei Roller oder vom Poco. Weißt du, gibt es diese so Leonardo-Sammelgläser in so einer Poco-Vitrine, ja? Und das hat mich erstmal merkwürdigerweise, es ist mir das erste Mal passiert, hat mich so intuitiv ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich komisch, ja? Und dann ist mir aber auf den zweiten Blick aufgefallen, da gab es nichts an, wie soll ich sagen, Kunst, Literatur, Musik. Also ich glaube, die hatte damals ein Telefonbuch und vielleicht eine geklaute Hotelbibel. Das war's. Und jetzt habe ich tatsächlich, jetzt will ich nicht unfair sein, wenn ich einen Namen lese, der heißt Michael, oder ich will auch nicht unfair sein, jemand, der so eingerichtet ist, aber ich bin jetzt doch unfair und sage, ey, das hat doch alles einen Ursprung. Weißt du, was ich meine? Will ich mit jemandem zusammen sein, der nicht mal ein Buch hat? Und wenn du heute so schaust, ja, die brauchen alle ein digitales Setup auf ihrem Schreibtisch. Die brauchen den Gaming-Stuhl, die brauchen da Klamotten. Nochmal, die kosten 100.000 Euro. Und wenn du fragst, sag mal, nur mal so unter uns, hast du mal, was ist ein geiles Lieblingsbuch von dir? Ach, lesen, lesen. Ja, so, okay, was hast du digital denn auf deinem Device? Ja, was hast du denn da für Literatur? Was hörst du für? Null, null, absolut null. Also heute behaupte ich mal, jemand, der einmal im Jahr ein Buch liest, der ist schon 90% gesellschaftlich weiter als der Großteil.
Absolut.
Also, wo du hingreifst, wir haben, glaube ich, gerade so einen ganz destruktiven Talk, oder?
Wir kommen da gleich wieder raus. Aber es ist ja einfach die harte Realität. Ich meine, diese Parallelen zum alten Rom, die werden ja immer wieder gezogen. Und ich glaube, wir sind einfach in diesem Zeitalter der Dekadenz jetzt auf der Endstrecke. Heutzutage, wenn du jungen Menschen fragst, ob sie lesen, dann sagen die, wozu denn? Ja, weil da Sachen drin stehen, die man lernen kann. Auch wenn ich was nicht weiß, dann google ich das halt schnell. Also ich glaube, das ist schon auch Teil dieser Mechanik, weil ihnen das keiner beigebracht hat. Und ich muss in all fairness sagen, auch wenn ich nicht so ein großer Fan von meinem Vater bin, aber der hat, das war in den 80ern schon gesagt, mal so ganz salopp, wenn Menschen viel Geld haben, dann kaufen sie Dinge, die keiner braucht, so wie Bücher. Also, ich glaube, dieser Trend war schon immer irgendwie da, möglichst viel Abstand von Wissen und ich sage jetzt einfach mal ganz überspitzt Weisheit zu nehmen, weil es so viel einfacher ist, nichts zu wissen. Und ich will nicht sagen, dass es verkehrt ist, aber irgendwann wird es halt problematisch, nicht wahr?
Ja, problematisch wird es dann, Maria von Ebner-Eschenbach, einer meiner Literaturinnen, darf man das so sagen, die hat in einem wunderbaren Satz mal geschrieben, wer nichts weiß, der muss alles glauben.
Das ist der Punkt.
Wer nichts weiß, der muss alles glauben. Und davor habe ich tatsächlich privat persönlich immer noch Angst. Und ich will das nicht googeln. Auch Google ist ja so eine ab und zu Lügenbaronmaschine. Aber ich will es einfach wissen. Ich will nicht, dass jemand über mich bestimmt. Jetzt sind wir ganz, ganz tief beim Thema Freiheit zum Beispiel. Ja? Was ist denn Freiheit? Ja? Und Freiheit heißt für mich, entscheiden wirklich zu können oder mindestens zu dürfen, wo ich mich gerade aufhalten will, was ich denke und was ich mit zu fressen hole. Und wenn ich nicht darüber über die rudimentären Dinge Bescheid weiß, was meine Pflicht ist, mir das selber anzueignen, naja, dann sagt mir halt jemand, wenn du da hinfährst und da wohnst und da lebst und die Scheiße frisst, dann geht's dir gut. Und 30 Jahre später lese ich vielleicht per Zufall oder jemand erzählt mir, nee, hast du völlig falsch gemacht. Amerikaner wachen gerade auf und verstehen, dass Fluoridzahnpasta das Gehirn schrumpfen lässt. Fluorid ist ein Nervengift, ja. Und die Putzen, die Amerikaner haben ja seit 100 Jahren Fluorid im Wasser und bla bla bla. Jetzt kommen die so langsam auf so Kleinigkeiten. Ich will das Thema nicht größer machen. Aber es gibt wunderbare Hoffnung. Es gibt wunderbare Hoffnung, mein Lieber, du erinnerst dich an die Geschichte mit den Schuhen meiner Mama. In Los Angeles und in Kalifornien entstehen gerade ganz, ganz viele Langspielplattendruckereien wieder. Also die Renaissance zur Langspielplatte, ungebrochen groß. Plattenspieler, Technics MK1210, der DJ-Plattenspieler schlechthin. alles kommt gerade wieder. Und ich hoffe, mein Sohn hört mal hin. Ich habe nämlich die Garage voll mit meinen alten Klamotten. DVD-Player, VHS-Kassetten, Langspielplatten bis unter die Decke, meine alte Hi-Fi-Anlage und, und. Es ist wie mit den Schuhen meiner Mutter. Einfach durchhalten, einfach auf Werte und wirklich gute Dinge setzen. Die kommen wieder. Das ist so ein, so ein Kreis, weißt du?
Ja.
Hast du noch außer Bücher hinter dir? Ich sehe ja unfassbar viele Bücher. Hast du auch noch Langspielplatten?
Nee, ich hätte sie wahrscheinlich noch, aber die sind mir tatsächlich mal, als ich in Bayern gelebt habe, in einem Hochwasser im Keller abgesoffen und waren alle völlig verschlammt. Der Schlamm ist bis in die Hüllen rein. Also jetzt irgendwie aufwendig waschen müssen und dann habe ich damals gesagt, okay, weg. Was soll's?
Scheiße. Weg.
Ja.
Ich hab noch so viele, ja, und jetzt
da waren tolle
freue ich
Sachen
mich
dabei.
Riesig drüber.
Ja.
Glaube ich. Und die guten Dinge, das ist ja auch das Schöne am Menschen hier. Es gibt tief in uns drin ja natürlich die Sehnsucht nach Liebe und Hoffnung und Glaube. Ja, hat Luther schon gesagt, ja. Liebe, Glaube, Hoffnung und die Sehnsucht nach nicht alleine nach Hause kommen zu müssen und die Hand, die uns hält. Und den Großteil unseres Lebens wollen wir das nicht glauben und den letzten Rest unseres Lebens suchen wir es dann, ja. Und ich habe ja eben Hoffnung, dass bei dem Wissen und bei den Möglichkeiten, das es gibt, dass ein paar Leute früher anfangen, dass ein paar Leute früher ihr Leben mal selbst in die Hand nehmen, sich nicht alles nur vorgaukeln und vorbeten lassen und verstehen, klar habe ich einen Arschloch-Chef, aber lass ihn Arschloch sein. Ich will einfach einen guten Job machen, weil ob ich den hier mache oder woanders mache, ich muss halt einen guten Job machen. So einfache Regeln, ja? So eine einfache Regel. Da hoffe ich ja, dass das viele Leute früher drauf kommen. Also Langspielplatte kommt. Die LP und die, du kennst ja die Single, ne? Ich meine, wenn wir jetzt über die Geschwindigkeit von 33 und 45 reden, dann wird es kaum jemand verstehen, ja. Aber kennst du noch, als man bei der Single in der Mitte dieses kleine Kreuzchen reindrücken musste und das manchmal gefehlt hatte, wenn man es dann gerade, Wahnsinn, ne?
Ja.
Konntest du die Single nicht abspielen, weil du konntest die Platte nicht auflegen.
Da gab es dann später so Kunststoffpucks, die konnte man anstelle von diesem Kreuzchen drauflegen.
Genau. Diese Pucks waren dann die Rettung, die hattest du mit dem Plattenspieler oder du hattest halt diese kleinen Plastikkreuzchen. In der CBS-Platte, von Herb Albert, wie er wieder in seiner Trompete rumdudelte. Ja. Übrigens, schöne Dinge kommen wieder. Herb Alberts Tochter hat hier in Los Angeles mit ihrem Vater einen wunderbaren Club eröffnet. Der heißt Vibrato, ist oben in den Hills, war ich letztens mit Carlotta. Unfassbar geil. Die laden dann also Künstler ein, ja, alle so ein bisschen Richtung Jazz und Performance. So eine Reminiszenz, Nostalgie an Herb Albert. Schöne Musik, schönes Essen, tolle Leute. Wunderbar. Also das ist ja ungebrochen. Aber ich freue mich einfach, ich möchte einfach mehr Menschen über die Zielgerade bringen. Ich möchte, dass es mehr Menschen gut geht, weißt du?
Ja, das treibt mich auch an. Ich glaube tatsächlich, dass momentan sich die Trendwende bereits entwickelt. Ich glaube, junge Menschen stellen mehr Fragen. Ich glaube, die wachen mehr und mehr auf. Ich persönlich habe das Gefühl, das größte Problem für die ist, dass so wenige sind, die wie du und ich auftreten und einfach mal wirklich Klartext sprechen, den sie auch zuhören können. Weil die merken genau, alle, die da draußen laut werden, erzählen einfach nur Bullshit. Du bist Mr. Cut the Bullshit, du weißt genau, wovon ich rede. Und die meisten, die quaken einfach nur rum, weil es irgendwas ihrem Geldbeutel dient oder irgendeinem Narrativ dient oder irgendeinem Interesse dient. Und Typen wie wir, die so scheiße unbequem sind und immer irgendwelches Zeug sagen, was andere doof finden, weil dann müsste man am Ende noch was machen, damit irgendwas passiert. Aber die braucht es halt. Und ich glaube, die braucht es mittlerweile mehr als, seit einer langen Zeit, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt. Ich ergänze noch, oder ich will das Bild noch etwas stärker machen. Ich habe auf einem Vortrag, bevor ich nach L.A. gefahren bin, in Hamburg, habe ich eine große Gruppe von Führungskräften gefragt, waren nur Führungskräfte, habe ich gefragt, sind Sie so maritim, weil wir in Hamburg waren, ne? Und da ist ja viel maritim und da ist ja auch viel Marine und so weiter. Und da fiel mir eine alte Geschichte ein, die ich gerne erzähle, ich mache die nicht zu lang. Ob sie so ein bisschen maritim angehaucht sind, so Kreuzfahrtschiffe und so weiter. Ja, alles klar. Finde ich ganz fürchterlich, diese schwimmenden Toiletten, ja, wenn man da eingesperrt ist, ja. Aber Es soll ja wohl manche Leute geben, die das gut finden. Ne? Aber ich bin eher nicht bei diesen schwimmenden Scheißhäusern, sondern ich bin eher ein bisschen bei der Gorch Fockner, also ein bisschen bei Segelschiffen. Ja? Und ja, kennen wir alle, kennen wir alle, alle kennen wir alle. Und da habe ich gesagt, naja, schauen Sie mal, da ist ja viel Planung und da sind Leute an Bord und jeder hat so seine Aufgabe, ja, und dann ist es auch Teamgedanke und so weiter. Ne? Aber was ganz, ganz wichtig ist, haben Sie schon mal an Bord so ein Segelschiff gesehen, was es da gibt? Da gibt es so ein Ruder oder, wenn Sie so wollen, so ein Lenkrad oder so. Ja, kennen wir, kennen wir. Ich sage, wie viele Leute stehen denn davor? Ja, der Kapitän. Ich sage, wie viel ist denn der Kapitän? Ja, einer. Und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ein Kapitän, dass egal wie viele Leute da an Bord sind, 500 oder 5000, jeder vertraut diesem Kapitän. Jeder vertraut diesem Kapitän. Aus gutem Grund, weil Sie würden jetzt nicht davon ausgehen, dass der 3 Wochen im Selbstkurs auf dem Microsoft-Simulator gelernt hat und jetzt da, Sie vertrauen dem. Aus vielerlei Gründen. Erfahrung, Expertise, hat das gelernt und was weiß ich, vertrauen dem. Und jetzt stellen wir vor, der wird krank. Dann passiert Folgendes, ganz oft im wahren Leben. Dann kommen so unter Tage, ja, die Leute, die einen anderen Job haben, die sagen, ich probiere das auch mal. Ich gehe jetzt auch mal an die Ruderpinne. Und in der Regel, vielleicht geht es manchmal gut, in der Regel geht es schief, aber was auf jeden Fall nicht funktioniert, naja, kennen die den Kurs, wo landet man, wie ist das Wetter da und so weiter. Und im wahren Leben suchen die Menschen und brauchen die Menschen auch. Jeder hat seinen Job, jeder hat seine Aufgabe und die brauchen einen Kapitän, die brauchen jemand. Und jetzt schlagen wir mal die Brücke, naja, sind denn die meisten Eltern wirklich kapitänstauglich? Sind denn die meisten Unternehmer so kapitänstauglich? Nee, jeder bildet sich ja sofort an, ob der da ist oder nicht. Das läuft sowieso. Und wenn der nicht da ist, probiere ich das mal. Na klar, weil das alles Lullis sind, Pussis sind. Ja, Männer, die eine Beziehung suchen, die so aussieht wie ihre Mama. Ja, wenn man als Kapitän, der so ein 30.000 Bruttoregister-Tonnen-Ding da durch die Weltmeere schippert, da musst du schon ein bisschen mehr drauf haben, damit die ganzen Leute dir vertrauen. Und das vermisse ich auch. Ich vermisse heute die Sehnsucht der Menschen, mit einem schönen Schiff, mit geilen Leuten an schöne Orte zu fahren. Die ist ungebrochen. Analogie zum Leben. Ja?
Ja,
also jeder möchte ein gutes Leben und jeder möchte mit guten Freunden da auf Deck die Sonne genießen und so weiter. Und wir brauchen jemanden, dem wir da vertrauen. Ja, aber wer ist das? Und weil wir keinen haben, gucken wir bei Social Media. Weil wir keinen haben, gucken wir vielleicht bei der falschen Partei, die gerade am lautesten schreit. Wir haben da niemanden. Und die Eltern haben auch, so sind wir ja begonnen. Da hast du völlig recht. Die Eltern haben auch streckenweise versagt. Als die gesagt haben, wie alt ist das Kind? Ja, 3. Ja, hol mal ein iPad. Ja. Und dann siehst du sie mit 3 im Kinderwagen, ja, nur links, rechts swipen, ja. Auge-Hand-Koordination 0. Auf Baum geklettert 0. Auf einem Bein stehen mal, nee, funktioniert alles nicht mehr. Die haben doch überhaupt keine Leadership-Qualitäten, überhaupt keine, ich will nicht sagen Führungsqualität, Kapitänsqualität, aber nicht mal Vorleben oder Vormachtqualität. Und dass dann alle plötzlich ans Ruder wollen, klar, kann ich verstehen.
Ja. Oh. Positiver ist es jetzt geworden, aber es ist leider die harte Realität, weil es macht einen so ein bisschen, also mich versetzt das in Sorge, wenn ich mit den aktuellen Status unserer Gesellschaft angucke und dann überlege, was jetzt danach kommen soll. Also das, wir wissen
kann,
ja
kann uns
einfach
beiden
aus der
doch
Geschichte.
Scheißegal sein. Kriegen wir doch gar nicht mehr mit.
Ja, in all fairness, absolut. Also anscheinend müssen wir mal wieder das Ende des Zyklus abwarten, wo dann ja natürlicherweise sich das Ganze bereinigt und dann die Starken wieder zu neuer Blüte entstehen, damit sie wieder eine Welt erschaffen können, in der die Schwachen am Schluss das Ruder übernehmen können. Unterm Strich komme ich immer bei dieser Geschichte raus, so wie Eckhart Tolle das so schön formuliert hat. Die Menschheit schafft einfach nicht den Sprung auf die nächste Bewusstseinsebene, deswegen kommen wir seit 6000 Jahren nicht vom Fleck. Oh, okay. Gut, daran ändern wir beide nichts, aber in unserem kleinen Biotop können wir vielleicht für den einen oder anderen doch ein gutes Beispiel geben und auch diese Funktion des Kapitäns übernehmen und einfach täglich so auftauchen, wie wir beide eben auftauchen. Nicht umsonst bin ich Mr. Combat Weste, damit die Leute einfach sehen, erstens, da traut sich einer anders zu sein und das interessiert ihn auch einen Scheiß, ob das jemandem gefällt. Und auf der anderen Seite, ja, es ist möglich, das jeden Tag zu tun. Das verlange ich von meinen Kunden. Und deswegen werde ich das der Welt auch selber zeigen. Ganz einfach. Und dann kannst du nach 300 Tagen, die du mir zugeschaut hast, nach 800 Tagen, die du mir zugeschaut hast, entscheiden, ob du dem Typen möglicherweise vertrauen möchtest.
Weißt du, als ich gerade sagte, wir beide, ja, ich will nicht sagen, wie Julian Backhaus, der neulich gesagt hat, juckt mir, also der hat da so eine lustige Analogie dazu. Wir beide sind so ein bisschen reifer und älter. Wenn ich nochmal 25, wenn ich nochmal mein Sohn wäre oder 30, was würde ich ihm sagen? Ja? Ich würde sagen, Junge, so viele Chancen, wie ihr gerade habt. Ey, zwei Dinge, nutzt nicht die falschen und probiert so viel aus wie möglich. Lasst euch nicht belabern, lasst euch nicht berauschen, lasst euch nicht in ihrer Numbness, in dieser Next Shot in the Arm Mentalität. Ey, ist doch Wahnsinn. Weißt du, und als wir vorhin so nostalgisch darüber gesprochen haben, Mofa und rausgehen und hinfallen und mit Tennisbällen bewerfen und so weiter, naja, wir haben auch aus vielen der Not eine Tugend gemacht. Ja? Wer weiß, was wäre, wenn man uns ein bisschen mehr gegeben hätte. Ja, aber ihr habt wirklich alles. Und jedes Unternehmen hat wirklich alles. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, die Touristikveranstalter gerade veröffentlicht haben, die Deutschen haben Kohle im Moment ohne Ende. Die hauen die Kohle raus bis zum Get-No. Urlaube und Reisen bis zum Get-No. Die Hotelpreise sind um fast 100% gestiegen, weil die sagen, ey, dann kommen sie jetzt, es ist doch alles Wahnsinn. Ich habe wirklich so viel. So, und in dieser Bequemlichkeit, in diesem Sattsein, wo euch der Schmerz fehlt, nutzt das doch und regelt jetzt in diesem Moment, wo es allen wirklich ganz gut geht. Ey, entwickelt euch, macht was aus eurem Leben, wirklich. Guck mal, mit 56 nochmal, ich bin ein paar Donnerstage älter. Ich hab Energie wie nie, Erfahrung wie nie und nutze das alles in Hochgeschwindigkeit. Aber ey, jetzt nochmal 20, 25 wäre durch, gib mir 5 Jahre, ja, und ich habe 3 Hubschrauber und 12 Häuser auf dieser Welt.
Aber, und da muss ich jetzt wirklich so ein bisschen reingrätschen,
Ja, tu es.
du und ich sind so geworden wegen der ganzen Scheiße, die wir hinter uns bringen mussten, die wir überleben mussten auf gut Deutsch, was wir durch das Scheitern, durch die Fehler, durch die Enttäuschung, durch die Katastrophen, die wir möglicherweise auch selber verursacht haben. Deswegen sitzen wir beide heute hier mit 56 und sagen, hey, wenn es so einfach gewesen wäre, dann wäre ich irgendwo anders. Und ich bin mir da nicht sicher, lieber Holger, ob wir nicht genauso gesagt hätten, warum denn? Ist doch geil, ist doch alles gut. Warum soll ich mich denn jetzt so aufregen? Warum soll ich mir denn den ganzen Stress machen? Wir hatten doch keine andere Chance. Das ist ein Bias, den wir beide, glaube ich, haben.
Ja, stimmt, aber das ist hypothetisch. Das stimmt, was du sagst. Vielleicht, wenn ich damals mehr gepampert wäre, wenn mein Vater sich nicht umgebracht hätte, wenn unser Familienunternehmen, wenn ich noch Mitglied wäre, hätte ich heute den Hubschrauber. Aber habe ich nicht. Und es stimmt, und das ist fast vielleicht schon so ein Circle oder eine Schleife drum, die Schmerzen, die wir beide aushalten mussten. Wir hatten keine Option. Also ich hatte keine Wahl. Und diese Wahl haben aber die meisten heute.
Das
Jeder
ist das
hat die
Problem.
Wahl. Genau. Lass mich noch eine Analogie dazu sagen, die ich auf jedem Vortrag sage. Auf jedem Vortrag erzähle ich die wahre Geschichte von meinem Haus in Münster, wenn ich ein Fenster aufmache bei mir im Schlafzimmer, schaue ich auf einen Apfel und auf einen Birnbaum. Und dann sagen die Leute, ja und? Ja, sage ich, Moment. Jedes Jahr gucke ich raus und die Dinger blühen. Und ich habe noch nie in den 365 Tagen dazwischen den Apfelbaum mit dem Birnbaum darüber diskutieren hören, ob die sagen, ah, weißt du was, das ist mir alles so anstrengend. Nächstes Jahr, ich habe mal Bock auf weniger Äpfel. Jo, gute Idee, ich wachs jetzt auch weniger. Die Analogie dazu ist, weil du hast es erst mal gerade das Stichwort gegeben, was unterscheidet Mutter Natur von uns Menschen? Die Natur strebt nach unaufhaltsamem Wachstum, permanent. Wir wollen die beste Version, die beste Form werden, die es gibt. Das nennt sich Evolution. Guck dir an, was da draußen passiert. Jede Blume will blühen bis zum Get-No. Jeder Apfelbaum will die meisten Äpfel. Jedes Pflänzchen will bis in den Himmel wachsen. Haben wir Menschen die gleiche Chance? Ja, haben wir. Warum tun wir es nicht? Und du hast es gerade gesagt, weil wir leider, leider, leider die Option haben, weil wir entscheiden können. Wir können entscheiden. Der Apfelbaum nicht, die Blume auch nicht, der Schmetterling auch nicht. Und wir können morgens entscheiden, sollen wir aufstehen, ja, nein? Sollen wir einen Kunden anrufen, ja, nein? Soll ich einen Apfel oder ein Big Mac essen, ja, nein? Soll ich Sport machen, ja, nein? Soll ich nett zu meiner Freundin sagen, ja, nein? Ach, weißt du was? Gucke ich lieber Le Netflix. Wir können entscheiden. Und deswegen kommt auch keiner in den Schmerz. Weil Wachstumsschmerzen, ja, du kennst die Geschichte vom Homer, ja, der seine Schale abwerfen muss, weil es so weh tut. Die Wachstumsschmerzen, und da bin ich wieder bei den meisten Menschen, ich verstehe das, ja, Wachstumsschmerzen, das tut weh. Und wenn dann einer sagt, hey, abnehmen tut weh, diszipliniert sein tut weh, vielleicht einen Kunden anrufen und Niederlagen einstecken tut weh, und weil du da keinen Bock drauf hast, vermeidest du das. Das verstehe ich, aber so wächst du nicht. So bleibst du 30 Jahre mit 30 gestorben und mit 75 beerdigt. Du wächst nicht, dazwischen passiert nichts. Und davor, das meinte ich gerade, als ich sagte, Mensch, früher, 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 jetzt die Entscheidung zu treffen, in dieser entspannten Situation zu wachsen, vielleicht sogar über sich hinaus, das hatten wir beide nicht. Wir mussten. Wir
Richtig.
mussten. Für mich haben andere Menschen Entscheidungen getroffen, die ich aushalten musste.
Richtig.
Da hat mich das zu dem geilen Typen gemacht, der ich bin. Hey, thank you very much. Aber ein paar Sachen hätte ich mir auch gerne erspart.
Ja. Ich finde das sehr schön, die Analogie von den Bäumen, weil ich sage so was Ähnliches immer wieder auch in meinen Workshops. Der Mensch ist halt die einzige Spezies auf diesem Planeten, die sich diese Entscheidung erlauben kann. Jeder Organismus da draußen, der morgens nicht losgeht, um sich was zu essen zu besorgen, der stirbt. That's it.
Genau.
End of story.
Genau.
Ja, und wir haben halt die Möglichkeit zu sagen, naja, ist ja alles gut, mache ich morgen. Und dann, wenn es dann brennt, dann wollen wir gerne alle Feuerwehrleute sein. Da hätten wir vielleicht vorher anfangen müssen, uns vorzubereiten, nicht wahr? Aber ich
Weißt du, wann Männer kreativ werden?
wenn sie keinen Sex mehr kriegen.
Genau, wenn sie eine Frau wollen, wenn sie eine Frau wollen, oder wenn sie wirklich, wenn es ans Eingemachte geht, wenn sie wirklich pleite sind, dann fangen die an, kreativ zu werden, den Hörer in die Hand zu nehmen, zu baggern, zu machen. Das sind die beiden Positionen im Leben eines Mannes, wo du, wenn man ihm wirklich sein Räppelchen wegnimmt, was auch immer das ist, sein Auto, seine Uhren, sein Haus, ja, dann fängt er wirklich an, mal, scheiße, ich rufe noch mal schnell ein paar alte Leads an. Oder wenn er sagt, Mensch, ich habe 4 Wochen, jetzt habe ich meine, was, ich möchte nicht alleine nach Hause gehen. Dann labern die, das kannst du dann machen, die Akquise bis zum Get-No. Unfassbar,
Absolut,
ne?
absolut. Ich möchte hier, weil ich das einfach so wahnsinnig schön finde, eins meiner Lieblingszitate mit reinschmeißen, das von Ralph Waldo Emerson. Ich glaube, das ist 1800 irgendwann.
Ja, Emerson mag ich gerne.
When a man is pushed, tormented, defeated, he has a chance to learn something. So, dann haben wir die Chance. Das ist das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann kriegst du die Chance, was zu lernen. Das heißt noch nicht, dass du jetzt anfängst, dich zu verändern.
Genau.
Und das finden wir im alten Griechenland wahrscheinlich sehr ähnlich formuliert. Also das Phänomen scheint sehr menschlich zu sein. Wir haben nur noch mehr Möglichkeiten als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, einfach den Schmerz nicht wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eins unserer großen Probleme.
Okay. Du magst Emerson, ich mag Walt Whitman ganz gerne. Lack of
Oh ja.
discipline kills more dreams than lack of resources ever will.
Genau.
Also lack of discipline kills more dreams or people than lack of resource will. Wir haben alles. Aber
Ja.
der Mangel an Disziplin, ja, lässt uns einfach der Mangel an. Ich gehe mal in den kleinen vertrieblichen Schmerz. Also wenn ich die ganzen Vertriebsstrukturen sehe und höre, das sind geile Unternehmen, geile Leute, geile Dreams, geile Produkte. Und dann guckst du einen Schritt hinter deren Corporate-Kultur. Wie viele Leute habt ihr heute als Botschafter eures Systems mal angesprochen? Ja, wir arbeiten gerade an einer Software, an einer KI-Software, die das für uns macht. Ey, fuck off. Good luck with that.
Ja, das sowas erlebe ich auch immer wieder. Und du hast das Disziplin ist dieses Stichwort, du hast auch gesagt, Disziplin tut weh. Und das ist ja das, was, glaube ich, den meisten Leuten nicht klar ist. Du kriegst immer einen Schmerz im Leben. Für den einen kannst du dich entscheiden, das wäre zum Beispiel Disziplin, Training, Schwitzen, Schnaufen, Leiden, Muskelkater. Oder du kriegst den anderen und bei dem hast du kein Mitspracherecht. Diabetes, Herzinfarkt, Krebs, Leiden, Tod. es gibt einen Preis zu bezahlen. Du gehst,
Immer.
wie du sagst, du immer so schön, there are no free lunches.
No free lunches.
Nein, und keiner
Alles hat
geht hier
seinen
frei
Preis.
raus. Du kriegst die Scheißrechnung. Die Frage ist, hast du dir die selber schreiben können oder präsentiert
Genau.
die jemand anders dir im Zweifel das Leben? Und das ist so dieses Bild, was ich immer gerne zeichne. Du kannst versuchen, das Universum, Schicksal, wie auch immer du das nennst, das Leben zu ignorieren, solange wie du willst. Und eines schönen Tages klopft es an der Tür und du machst sie auf und du hast eine Faust im Gesicht. Und das Universum sagt, hey, hast du gedacht, mich gibt's nicht? Ja? Das ist das und das kann man vermeiden. Ja, das versuche ich immer den Leuten beizubringen. Hey, be smart, genau. Jetzt habt ihr alles, ihr habt alle Möglichkeiten. Macht doch einfach was damit.
Ja, alles Unerledigte klopft irgendwann an deine Tür und haut dir in die Fresse.
So sieht das aus. Dann hoffe ich, dass wir den einen oder anderen vielleicht ein bisschen inspirieren konnten. Und
Die
ich würde zum
Richtigen
Schluss
konnten wir
einfach gerne
inspirieren.
sagen, Leute,
Die
es ist gar
Richtigen.
nicht so schwierig. Fangt einfach an, irgendwas zu machen. Sucht nicht nach einem Purpose, sucht nicht nach Klarheit, sondern macht einfach was, damit ihr mal in Aktion kommt. Und dann merkt ihr schon, wenn es nicht gut ist, dann macht halt was anderes. Aber einfach mal den Arsch hochkriegen auf gut Deutsch und Dinge tun. Naja, und der Rest ergibt sich dann quasi von selber. Und dann kommt Purpose und dann kommt Klarheit und der ganze Bullshit, den ihr alle gerne hättet, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, bevor ihr Netflix anmacht. So funktioniert der Scheiß einfach nicht. Bitteschön, lieber Holger. Famous last
Das
words.
war doch. Oh, famous last words. Ja, ich überlege gerade, ich werde so tatsächlich mit an meinem Lebensalter, werde ich wirklich so ein bisschen nostalgisch. Ach so, ein Satz noch dazu, famous last words. Weißt du, wenn ihr das, was Alex gerade gesagt hat, wenn ihr dem wirklich, und wenn es nur zu 10% folgt, die ganze Scheiße, für die wir morgens aufstehen und die eventuell heute noch einen Sinn für euch hat, ja, Gold, Geschmeide und was weiß ich. Ich suche tatsächlich, ist eine wahre Geschichte, und hätte ich Carlotta jetzt nicht kennengelernt, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen können. Ich finde es tatsächlich total geil, mit kaum etwas in einem wirklich kleinen Tiny House, nicht in der Mitte stehe, ist das so klein, dass ich die beiden Wände links und rechts von mir berühren kann, ja. Da werde ich auch einen Post draus machen. Ich habe das Foto schon gefunden. Weißt du, worauf, stell dir nur eine Frage. Stell dir nur wirklich eine Frage, damit du in deine Handlung kommst. Wie geht es dir wirklich und was willst du denn wirklich? Was würdest du, wie geht es dir wirklich? Und das meine ich wirklich gesundheitlich. Wie geht es dir wirklich? Fühlst du dich gut? Okay. Und was willst du denn jetzt wirklich? Willst du in diesen Job? Dann mach es zu 100%. Willst du diese Beziehung? Dann kümmere dich zu 100%. Und wenn du das nicht willst, bitte, 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 dann folgt Alex, ja, bucht ihn, macht was immer, dann lass dir helfen, dass du die Kurve nochmal kriegst. Und nicht mit 30 gestorben und mit 75 beerdigt. Und famous last words, das weißt du als Mediziner, der Großteil der Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, die bereuen was? Genau die Dinge, die sie nicht gemacht haben. Genau die Dinge. Und dummerweise ist das eben, so schließt sich der Kreis, das ist eben das Unerledigte, was spätestens in den letzten halben Stunde, wenn du da auf dem Bett liegst und du wirklich am seidenen Faden deines kleinen Lebens hängst und sagst, ich hätte gerne meiner Frau mal gesagt, wie sehr ich sie liebe. Ich wäre gerne mal mit meinem Kind zelten gegangen. Einfach so wild ins Schwimmbad eingebrochen, ins Kino reingesneakt. Einfach mal in den Flieger gestiegen und dies oder das gemacht. Und jetzt liegst du da und hoffentlich liegst du da nicht alleine, hoffentlich hast du dann jemand, der deine Hand hält, aber lass es doch nicht so weit kommen.
Wunderschön. Da möchte ich
Danke.
auch gar nichts mehr irgendwie noch
Nee,
anfügen.
thank you for having me.
Es war mir ein enormes Fest. Ich finde gerade keine besseren Worte. Vielen, vielen Dank. Ich liebe unsere Konversationen ganz generell und auch diese. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir die irgendwann mal fortsetzen, wiederholen. So in diesem Sinne. Vielen Dank.
Likewise, mein Lieber. Macht's gut, ihr Lieben.
Herrlich.